Weltweit sind Tiere ständig in Bewegung. Zugvögel, Huftierherden, Meeressäuger, Raubtierrudel. Alle folgen oft uralten Pfaden. Einziger Zweck? Das Überleben sichern. Jetzt zwingt sie die Erderwärmung, andere Wanderzeiten und neue Wege zu wählen.
Stare sammeln sich zur großen Reise. Einige verbringen den Winter in milden Gegenden Mitteleuropas, die meisten aber ziehen in den westlichen Mittelmeerraum. Bisher zumindest. Mit dem Klimawandel ändert sich nun ihr Zugverhalten. Wichtige Schlüsselreize wie Licht oder Temperatur verschieben sich. Deshalb überwintern manche Zugvögel mittlerweile bei uns, wie Störche oder Kraniche. Andere ziehen später im Jahr in die Ferne oder kommen später zurück, wie der Kuckuck. Die Erderwärmung beeinflusst nicht nur Zugvögel. Auch viele andere wandernde Tierarten in der Luft, an Land oder im Wasser kommen durcheinander. Viele große und kleine Tiere bewegen sich regelmäßig in Raum und Zeit. Saisonal wie das Rotwild, das im Frühjahr zum Äsen in höhere Berglagen zieht. Oder Buckelwale, sie verbringen die warme Jahreszeit rund um die Polkappen. Andere legen während der Regenzeit viele hunderte Kilometer zurück, wie Elefanten oder Zebras. Oder verändern ihren Standort im Tag- und Nachtrhythmus. Oder streifen permanent in ihrem Revier herum. Manche Raubtiere verlassen im jugendlichen Alter ihr Rudel, um sich ein neues Revier zu suchen. Abwanderung oder Dispersal nennt man das. Aus der Ferne betrachtet gleicht der Planet Erde einem pulsierenden Gesamtorganismus, dem die vielen sich stets in Bewegung befindenden Lebewesen Leben einhauchen, wie das Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie das nennt. Tierwanderung ist begründet durch das Vorhandensein von Nahrung, Geschlechtspartnern oder Fressfeinden und durch sogenannte abiotische Faktoren wie Licht, Wasser oder Temperatur. Kurz, ein Zusammenspiel von vielen Elementen. Verändert sich der Lebensraum vorübergehend oder dauerhaft, suchen Tiere alternative Habitate. Doch nicht alle Arten können ausweichen. Auch das Auerhuhn ist Teil dieses Gesamtorganismus. Seine Wanderung ist nicht so spektakulär wie die der Starschwärme, nicht so auffällig wie die der Zebraherden. Auf seinen kurzen Beinen streift der Hühnervogel durch lichte Nadelwälder mit wenig Unterholz. Dort findet er sein Futter, Heidelbeeren und Ameisen zum Beispiel. Dort kann er brüten. Ilse Storch leitet den Lehrstuhl für Wildtierökologie und Management an der Universität Freiburg und forscht seit den 1980er Jahren zu den Auerhühnern in den bayerischen Voralpen.
Da war damals eigentlich im gesamten Bergwald das Auerhuhn verbreitet. Es kam also auch in Höhen von 700, 800 Metern vor. Und mittlerweile finden sie unter Höhen von 1000 oder auch 1200 Meter fast keine Auerhuhn-Nachweise mehr.
Das Auerhuhn zieht seinem Wald nach in kühlere Berglagen. Denn unten passt nichts mehr.
Diese Wälder sind sehr viel dichter geworden. Das bezieht sich aber jetzt nicht nur auf die Bäume, sondern vor allem auch auf die Bodenvegetation, wo früher so 10, 20, 30 Zentimeter hohe Heidelbeeren vorgeherrscht haben, finden wir jetzt Brombeerdickichte, Brennnesseln, also allgemein Hochstaudenfluren, die von den geringeren Wintersträngen, also den höheren Temperaturen, massive Vorteile haben. Und die in den tieferen Lagen so dicht geworden ist, dass Auerhühner, die weitgehend zu Fuß unterwegs sind, zumindest im Sommerhalbjahr, da nicht mit klarkommen, vor allem mit der jungen Aufzucht nicht klarkommen.
Doch der Umzug hilft dem Tier nur mittelfristig zu überleben.
Das kann bis zur Waldgrenze ausweichen. Über die Waldgrenze hinaus gehen Auerhühner so gut wie nicht. Da haben wir dann die kleineren Verwandten, Birkhuhn und Alpenschneehuhn. Sieht man das auch schon deutlich, dass die in den letzten paar Jahrzehnten im Schnitt 100 bis 150 Meter weiter oben am Berg beobachtet werden. Und da ist abzusehen, dass für die Luft wirklich früher oder später durch den Klimawandel eng wird.
Vor allem die an die Kälte angepassten Tiere haben es schwer. Nach oben in kältere Berglagen oder nach Norden hin zu den Polen wird es eng. Forscher haben im Schweizerischen Nationalpark beobachtet,
dass an heißen Tagen oder während heißer Sommer das Gamswild auch verstärkt den Wald als Lebensraum nutzt. Das macht insofern Sinn, dass die Gams eben schon in den hohen Lagen lebt und irgendwann geht es halt nicht mehr höher. Das heißt, um eben Schutz vor heißer Witterung zu finden, nutzt sie da die Überschirmung von bewaldeten Bereichen.
Das sagt Wiebke Peters von der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft. Peters forscht unter anderem im Bayerischen Wald und hat auch Moschusochsen in der Arktis beobachtet. Moschusochsen sind stämmige Paarhufer, die mit den Ziegen verwandt sind. Dank üppigem Fettpolster und zotteligem Fell sind sie gut an die arktische Tundra angepasst. Doch es gibt immer weniger Moschusochsen. Wiebke Peters hat folgende Erklärungen dafür gefunden.
Das eine ist eben, dass sich die arktischen Lebensräume so verändern, dass sie Habitate für andere Arten bieten. In dem Falle zum Beispiel Elche, die weiter nach Norden kommen, weil dort die Strauchschicht mittlerweile schon wieder so etabliert ist, dass sie auch im Winter Nahrung finden und dass dadurch Moschusochsen und Elche, zum Teil auch Rentiere, stärker überlappen und sich dieses Gefüge von den Huftierarten verändert hat und da auch zu Konkurrenzbeziehungen kommt.
Der Moschusochse hat sich nicht bewegt. Andere Arten dringen in sein Verbreitungsgebiet ein.
Dazu kommen dann noch Veränderungen hinsichtlich zum Beispiel von Parasiten. Bei den Moschusochsen ist zum Beispiel der Lungenwurm einer der Parasiten, der den Populationen zu schaffen macht und der auch aufgrund der besseren klimatischen Verhältnisse seinen Reproduktionskreislauf schneller durchführen kann.
Mit dem Klimawandel verändern sich die Lebensräume drastisch und erdgeschichtlich betrachtet plötzlich. Was gestern noch galt, führt heute ins Leere. Die Futterrouten der Buckelwale zum Beispiel. Buckelwale sind große Wanderer. Den Sommer verbringen sie in polaren Meeren, den Winter in tropischen und subtropischen Gewässern. Mark-Peter Simmons von der Meeresschutzorganisation Oceancare erforscht Meeressäuger seit Jahrzehnten.
When I started to look at this issue some decades ago, it was all very theoretical.
Als ich vor einigen Jahrzehnten begann, mich mit diesem Thema zu befassen, war das alles noch sehr theoretisch. Wir rechneten damit, dass insbesondere bei den wandernden Walen, die Tausende von Kilometern zwischen ihren Futterplätzen und ihren Brutgebieten zurücklegen, wahrscheinlich eine gewisse Bewegung in diesen Populationen stattfinden würde, dass sie Probleme bei der Nahrungssuche bekommen würden und die Wachstumsblüten, die riesigen Mengen an Plankton, die sie normalerweise für ihre jährliche Hauptnahrungszeit erwarten würden, sind vielleicht nicht da oder sie haben sich verändert oder sind woanders. Das waren also eher theoretische Befürchtungen. Aber jetzt sehen wir, dass es dafür klare Beweise gibt.
Erste Folgen des Futtermangels sind schon zu beobachten.
Es ist natürlich schwierig, dies zu untersuchen, weil das in sehr großem Maßstab passiert, bei Tieren, die ziemlich schwer zu fassen sind. Aber wir sehen, dass die Tiere dünner werden. Und die andere Auswirkung ist, dass sich das Intervall zwischen der Geburt von Kälbern verändert.
Der Atlantische Nordkaper, ein stark bedrohter Vertreter der Glattwale, bekommt heute nicht mehr alle 3 bis 5 Jahre Nachwuchs, sondern nur noch alle 6 bis 10 Jahre. Es drängt sich die Frage auf, ob Meeressäuger ihre Wanderrouten neu ausrichten können und falls ja, wie schnell.
Das sind hochentwickelte Säugetiere, die voneinander lernen. Bei diesen langen Wanderungen begleiten die Jungtiere, wenn sie zum ersten Mal die Kalbungsgebiete in den warmen Gewässern verlassen, ihre Mütter und den Rest der Gruppe. Sie ziehen nach Norden oder Süden und lernen die Route. Ich bin sicher, es ist eine Mischung aus verschiedenen Signalen. Einiges davon wird wohl akustisch sein, denn sie hören ihre Welt. Seeberge, Täler, solche Dinge.
Hochentwickelt und sehr intelligent, das weiß man von Walen. Und trotzdem sind viele Meeressäuger sehr anfällig für Veränderungen, eben wegen ihres großräumigen, saisonalen Wanderverhaltens.
Sie haben die meiste Zeit des Jahres ohne Futter verbracht. Sie haben ihre Brutzeit hinter sich, ihre Batterie ist leer. Und sie kommen an ihrem Futterplatz an, an dem sie sich wieder aufladen müssen. Und sie erwarten, dass sie dort Nahrung finden. Und es ist nichts da. Wie viel Plastizität ist in ihrem Verhalten vorhanden, damit sie sich etwas weiter bewegen, um zu versuchen, etwas zu finden? Wir wissen es nicht.
Neuronale Plastizität, also die Anpassungsfähigkeit des Nervensystems an besondere, neue Umgebungs- und Lebensbedingungen, ist ein wichtiger Begriff im Zusammenhang von Klimawandel und Anpassung. Synapsen, Nervenzellen oder auch ganze Hirnareale verändern zwecks Optimierung laufender Prozesse ihre Beschaffenheit und ihre Funktion. Erlebtes verankert sich im Gehirn und führt zu neuem Verhalten. Im Fall der Buckelwale wäre das die Wahl einer neuen Route, die zu ausreichendem Futter führt. Bei den Tieren im Nordatlantik oder in anderen großen Ozeanen gehen Walexperten davon aus, dass sie sich in gewissem Maße anpassen werden. In kleinen Meeren wie dem Mittelmeer ist das schwieriger. Finnwale beispielsweise können dort angesichts der Wassererwärmung nicht nach Norden weiterziehen, weil sie auf die europäische Landmasse treffen. Dazu kommt ein anderes Problem. Viele Meerestiere verlassen als Anpassungsmaßnahme ihre Schutzgebiete und geraten dabei in für sie gefährliche Gewässer. Fischerei, Schiffsverkehr, Unterwasserlärm bedrohen sie. Die Schutzgebiete müssten also dorthin verlagert werden, wo sich die Tiere aufhalten. Um alte und neue Routen und Verbreitungsgebiete besser zu erfassen, gibt es internationale Forschungsprojekte. Eines heißt Icarus. Es wurde vom Max-Planck-Institut für Verhaltensforschung initiiert und ist auch als das Internet der Tiere bekannt. Die Forscher rüsten unterschiedliche Tierarten mit Minisendern aus, die ihre Messdaten an eine Empfangsstation im All schicken. Diese übermittelt die Daten in Echtzeit an eine Bodenstation. Von dort gelangen sie an die jeweiligen Forscherteams. Die Bonner Konvention, das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Erhaltung der wandernden, wildlebenden Tierarten, kurz CMS, erarbeitet seit dem Jahr 2010 den Atlas der Huftierwanderungen. Wissenschaftler erfassen Daten über die Migrationskorridore einer Vielzahl von Arten. Gnus in der Serengeti, Saigas in der zentralasiatischen Steppe, Rothirsche im Bayerischen Wald. Der Atlas wird ständig aktualisiert und soll den Schutz der Routen und damit den der Tiere erleichtern. Wiebke Peters von der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft arbeitet mit am Atlas der Huftierwanderungen. Sie kennt sich nicht nur mit den arktischen Moschusochsen, sondern auch mit heimischen Rehen und Rotwild aus. Peters beobachtet und erfasst ihre saisonalen Bewegungen im deutsch-tschechischen Grenzgebiet, im Nationalpark Bayerischer Wald und dem benachbarten Nationalpark Schumava. Peters und ihre Mitarbeiter haben mehr als 70 Rothirsche mit Sendern ausgestattet, um zu erfahren, welche Tiere wann wohin wandern.
Was wir festgestellt haben, ist, dass sie teilmigrierend sind. Das heißt, nicht alle Tiere der Population wandern. Wir hatten auch Altdaten zur Verfügung und konnten da feststellen, dass sich zwar der Anteil der Tiere, die wandern, saisonal nicht verändert hat, aber dass sich der Migrationszeitpunkt verschoben hat. Und zwar war er noch vor 15 Jahren früher, als er es jetzt ist. Und wir können daraus schlussfolgern, dass dies auch mit den insgesamt milderen Wintern zusammenhängt. Das heißt, die Tiere kriegen im Grunde dieses Signal, aha, ich sollte jetzt in meinen Wintereinstand zurückwandern, erst deutlich später mit.
Für Rehe und Rothirsche bedeutet der Klimawandel weniger Stress im Winter. Auch andere Tiere haben Vorteile. Der Goldschakal zum Beispiel, ein kleiner Verwandter des Wolfes. Er breitet sich in Europa immer mehr nach Westen und Norden aus. Warum? Marco Heurich vom Nationalpark Bayerischer Wald.
Da weiß man aber noch nicht so genau, woran das liegt. Ob das an den besseren Lebensraumbedingungen eben in Ungarn, Kroatien, den Hauptverbreitungsgebieten aktuell liegt und sich die Tiere ausbreiten. Wissen tut man, dass die Tiere im Mittelmeerbereich und in wärmeren Bereichen bislang gelebt haben und dass vielleicht auch die Klimaveränderung dazu einen Beitrag leistet, dass die sich nun auch Richtung Mitteleuropa ausdehnen.
Goldschakale sind territoriale Tiere, die Nagetiere, Vögel oder Amphibien fressen. Sie profitieren hierzulande von der geringen Wolfsdichte.
Es ist eine mehr oder weniger natürliche Ausbreitung. Deswegen kann man den Goldschakal auch nicht als invasive Art betrachten, die jetzt vom Mensch quasi in das Gebiet gebracht wurde. Aber es ist natürlich eine Art, die von der Größe her so zwischen Fuchs und Wolf ist. Und letztendlich ist es auch wieder ein mittelgroßer Beutegreifer, der in die Landschaft kommt. Und das kann zu Konflikten dann letztendlich führen.
Breitet sich der Goldschakal weiter aus, wird vermutlich der Fuchs zurückgedrängt, weil die beiden dieselben Beutetiere und denselben Lebensraum bevorzugen. Noch eine Art, die profitiert, ist die Wildkatze. Sie verbreitet sich langsam aber stetig in den Alpen. Marco Heurich.
Wir haben die Wildkatzen erst in den letzten Jahren im inneren Bayerischen Wald überhaupt nachweisen können. Und dies hängt damit zusammen, dass wir weniger Schneelage haben, die Winter weniger streng sind.
Weil die Schneedecke nicht mehr so lange geschlossen auf der Landschaft liegt wie früher, finden die Wildkatzen mehr Mäuse. Tiere gestalten ihren Lebensraum. Sie sind Teil der Nahrungskette, fressen und werden gefressen, haben Nachwuchs und verändern damit ihre Umwelt. Ziehen sie weg, hat das oft drastische Folgen.
Letztendlich ist dieses Wanderverhalten dann auch wichtig, beispielsweise, weil Rotwild oder Rehwild auch Pflanzensamen verbreiten. Und da spielen die dann auch eine sehr wichtige Rolle. Das heißt, Pflanzen werden vom Tal in den Berg transportiert oder vom Berg in das Tal oder auch mit dem Dispersal über lange Strecken. Das unterstützt auch die Pflanzen, sich an den Klimawandel anzupassen.
Langzeitstudien zeigen deutlich den Einfluss des Klimawandels auf Verbreitungsgebiete und Wanderverhalten der Arten. In den Nationalparks Bayerischer Wald und Berchtesgaden werden seit den 1970er Jahren Daten erfasst. Damals mit Telemetrie, also mit Antennen und Sensoren. Heute mit GPS-Halsband und Mobilfunkmodem, die exakte Standorte in Echtzeit vermitteln. Auch Fotofallen erfassen die Anwesenheit einer Art. Sie nehmen alles auf, was sich bewegt, und generieren eine Menge Daten. Dank künstlicher Intelligenz werden diese mit geringem Aufwand ausgewertet. Klimawandel und Wildtierwanderung. Ein Prozess, bei dem sich die Arbeit der Wissenschaftler oft auf Zuschauen und Datenerfassen begrenzt. Können daraus auch Schutzmaßnahmen folgen? Was können wir tun? Ilse Storch, Auerhuhn-Expertin an der Uni Freiburg, ist pragmatisch.
Man sollte, wo es um Schutzkonzepte fürs Auerhuhn geht, auf die Gebiete Priorität legen, die noch Auerhuhn geeignete Vegetationsstruktur haben werden. Und das sind die höheren Lagen im zentraleren Bereich in der Alpen, in Österreich, in der Schweiz, in Südtirol, sicherlich bessere Überlebenschancen für Auerhühner mittelfristig gesehen bieten, als das die Bayerischen Alpen tun.
In den Bayerischen Alpen werden die Auerhühner wohl aussterben, weil sich die Landschaft verändert und ihnen keinen Lebensraum mehr bietet. Die Folgen des Klimawandels können auch im Meer nicht mehr abgewendet werden. Mark Peter Simmons.
Es ist sehr schwierig, den Klimawandel zu bekämpfen. Wir müssen ihn angehen. Aber das wird weder schnell gehen, noch wird es einfach werden. Also ich denke, es ist wichtig für Wale, für Meeressäuger, dass wir den anderen Druck von ihnen nehmen, indem wir versuchen, Schiffskollisionen zu vermeiden oder die negativen Folgen der Fischerei auf Wale zu bekämpfen. Im Mittelmeer gibt es gute Resultate bei der Umleitung der Schifffahrt, weg von ihren Lebensräumen. Das sind alles Maßnahmen, die wir dringend ergreifen müssen.
Lars Gorschlüter greift direkt ein. Seine NGO Save Wildlife betreibt in Botswana seit dem Jahr 2010 mehr als 50 Artenschutzprojekte. Das Land hat eine der größten Elefantendichten Afrikas.
In der Regenzeit, sobald der Regen gerade eingesetzt hat, ist es so, dass die Elefanten würde alle verschwinden. Sie ziehen dann alle, ähnlich wie die Zebras, auch in ein Gebiet rein. Das ist dann im Shogo-Nationalpark im nördlichen Bereich. Wir sehen plötzlich hunderte Tiere, die zusammen migrieren dort. Ja, nach ein, zwei Wochen kommen sie dann auch wieder.
Seit rund 5 Jahren sind die Folgen des Klimawandels dort deutlich zu spüren. Die Landschaft wird immer trockener, Fluss und Regenwasser fehlen. Gorschlüters Mitarbeiter bohren Brunnen und legen Wasserlöcher entlang der Elefantenpfade an.
Solange die Elefanten Wasser auf ihren Routen finden, folgen sie denen weiter. Sie folgen dort wahrscheinlich auch jahrhundertealten Urinstinkten oder auch Wissen, was sie von Älteren übertragen bekommen haben. Natürlich müsste man im Bestfall die alten Wanderrouten wiederherstellen. Und das ist eigentlich die ganze Aufgabe, die wir uns stellen müssten. Es gibt dort so viele menschliche Infrastruktur, das ist einfach eine der größten Aufgaben.
Siedlungen, Straßen, Zäune versperren den Elefanten oft den Weg. Die Folge? Die tonnenschweren Tiere dringen auf der Suche nach Futter oder Wasser in Siedlungen ein, fressen oder zertrampeln Ernten. Konflikte mit Elefanten auf Abwegen sind in Botswana an der Tagesordnung. Deshalb ist es wichtig, die Tiere auf ihren alten Wegen zu halten, mit angelegten Wasserlöchern zum Beispiel. Wasserlöcher bohren ist eine direkte, kurzfristige Lösung, die sich relativ leicht umsetzen lässt und Elefanten auf ihren Migrationsrouten hilft. Anderswo, im Meer beispielsweise, müssen Tiere allein mit den Veränderungen zurechtkommen. Veränderungen, die nicht mehr zu stoppen sind und sich rasch vollziehen. Migration ist in Zeiten des Klimawandels eine Chance, denn sie ermöglicht das Ausweichen auf andere Lebensräume. Das eigene Verbreitungsgebiet oder alte Wanderrouten zu verlassen, kann aber auch fatal enden. Viele Arten sind einem enormen Anpassungsdruck ausgesetzt. Andere Arten dagegen gewinnen. Sie können ihr Verbreitungsgebiet ausweiten oder müssen gar nicht mehr wandern. Die Erde erwärmt sich. Und eines steht fest: Der Gesamtorganismus Planet Erde ist in Aufruhr.
Brigitte Kramer auf der Spur von wandernden Tierarten, die in Zeiten der globalen Erwärmung oft Umwege nehmen oder ganz neue Routen finden müssen. Noch mehr Radiowissen-Folgen rund um Wildtierwanderung finden Sie in der ARD-Audiothek und wo es sonst Podcasts gibt. Eine kleine Auswahl an Folgen haben wir in den Shownotes zusammengestellt.